Und damit nochmal hallo und herzlich willkommen zu Unter 3, der radiofreie Medienwerkstatt mit Hucke und Kehrer. Und wir haben heute den Sebastian Haag zu Gast, einen freien Journalisten, gleichzeitig Vorsitzender der Landespressekonferenz. Und wir sagen erstmal hallo.
Hallo.
Und ich sage erstmal hallo, Herr Kehrer.
Ja, hallo auch von mir. Wir wollen auf jeden Fall darüber sprechen, darüber, wie es ist, als freiberuflicher Journalist sich in Thüringen zu verdingen. Wir werden auch ein bisschen über die Landespressekonferenz sprechen. Auch da kann ich gleich direkt nochmal sagen, da kennen wir uns auch aus dem Vorstand. Also du bist der Vorsitzende, ich bin in der Landespressekonferenz der Schatzmeister. Wir arbeiten also quasi auf Vereinsebene schon zusammen. Außerdem bin ich auch hauptberuflich tätig noch für den MDR. Das sage ich immer noch gern dazu, weil das natürlich eine Sendung von Radio Frei ist.
Und ich ergänze gerne an der Stelle, dass ich direkt jetzt nur bei Radio Frei ehrenamtlich arbeite und du ja über Radio Frei dann zum MDR gekommen bist, dass wir hier alle Karten offen auf dem Tisch legen. Und ja, Sebastian Haag, das können wir gleich sagen, hat vielleicht sogar das Glück oder Nichtglück, frei zu sein, freier Journalist zu sein. Und darüber werden wir jetzt auch am Anfang gleich reden.
Genau, aber zunächst wollen wir erstmal ein bisschen auf deine Vita schauen. Also du hast ja hier in Thüringen beim Freien Wort volontiert. Wie war das für dich? Also du hast ja Geschichte studiert vorher, dann das Volo gemacht und danach noch einen Doktor hinten dran gehangen, glaube ich, nicht? Wie kam das, das aus dem Geschichtsstudium heraus so sich für Journalismus zu interessieren? Gab es da irgendwie eine Connection für dich?
Tatsächlich lag das bei mir sogar noch ein bisschen weiter zurück. Ich habe jahrelang Universität und Journalismus parallel gemacht und habe eigentlich angefangen, so ein ganz kleines bisschen schon während der Schulzeit mit Schülerzeitungen, aber das ganz oberflächlich, und bin dann in der Zeit zwischen dem Ende der Schule und dem Anfang des Studiums, hatte ich ein paar Wochen. Und dann war so die Frage, was macht man da jetzt eigentlich so in diesen Wochen? Und dann bin ich, so wie ganz viele Kollegen in der Zeitung anfangen, habe ich mit einem Praktikum in der Lokalredaktion angefangen, bei den Kollegen von Freies Wort damals, Lokal Suhl, weil ich bin geborener Suhler und bin dann in die Lokalredaktion gegangen und gesagt, so, da bin ich, ich könnte jetzt mal hier vorstellen, mein Praktikum zu machen. Das war noch vor dem Studium. Und dann habe ich da ein Praktikum gemacht, ich kann gar nicht mehr sagen, 8 Wochen, 12 Wochen, irgendwie sowas. Und dann haben die am Ende gesagt, wäre schön, wenn du auch weiterhin für uns ab und zu mal was schreibst. Und dann habe ich im Prinzip permanent, auch schon während des Studiums, immer fürs Freie Wort Lokal dann vor allen Dingen geschrieben. Das war für mich auch so eine Einnahmequelle, um sich sozusagen einen Studienjob nebenbei. Andere Leute sind eben Kellnern gegangen oder haben, weiß ich nicht, was anderes gemacht. Ich habe halt nebenbei geschrieben. Und dann habe ich das hin und her gemacht, und als ich dann mit dem Studium fertig war, Bachelorstudium fertig war, Masterstudium fertig war, habe ich dann eben gesagt, okay, was gehört jetzt zur richtigen journalistischen Ausbildung noch mit dazu, das ist dann das Volontariat. Und das war dann, muss man auch fairerweise sagen, jetzt nicht der große Bewerbungsprozess. Ich kannte da die Kollegen alle schon, die Chefredaktion wusste, wer ich bin, ich wusste, wer die Chefredakteure sind, und dann hat man sich dann geeinigt und dann volontieren sie jetzt eben noch bei uns.
Gab es denn irgendwann mal einen Punkt, wenn du es so beschreibst, klingt es ja alles sehr geradlinig, wo du trotzdem überlegt hast, im akademischen Bereich zu bleiben, weil du warst ja dann auch am Max-Weber-Kolleg, hast da promoviert, das wäre ja auch denkbar gewesen, der Weg.
Genau, also der Weg war ehrlich gesagt so gar nicht so geradlinig, weil er sozusagen jahrelang immer so ein Hin und Her. In den Semesterferien war es dann mehr Journalismus, während der Vorlesungszeit war es mehr Universität. Das changierte so hin und her, aber es war jahrelang so ein Hin und Her, und ich habe mich auch jahrelang nicht festgelegt. Auch aus gutem Grund nicht, weil mir beides ganz viel Spaß gemacht hat. Ich war dann nach dem Volontariat in Leipzig, habe da an einem neuen Projekt mitgearbeitet, auch journalistisch. Das hatte dann aber so ein bisschen den Charme verloren aus verschiedenen Gründen. Dann hatte ich ein Promotionsstipendium, bin dann eben ans Max-Weber-Kolleg, und irgendwann, wenn man dann aber akademisch promoviert ist, wenn man also den Doktortitel hat, muss man sich mal entscheiden. Da muss man dann irgendwann sagen, also entweder ich mache jetzt akademisch weiter oder ich mache jetzt journalistisch weiter. Weil sonst wird man, gerade wenn man Historiker ist, läuft man dann eben Gefahr, irgendwann 40 oder 45 zu sein, möglicherweise habilitiert zu sein, aber keinen Lehrstuhl zu kriegen. Und dann bist du eben der berühmte taxifahrende, habilitierte Historiker. So, und da hatte ich dann irgendwie auch keine Lust drauf. Naja, und dann habe ich eben entschieden 2012, wir müssen uns jetzt entweder für den Journalismus oder eben für die akademische Karriere entscheiden. Und dann habe ich mich für den Journalismus entschieden.
Ich will noch mal ganz kurz zurückgehen zu dem Praktikum, von dem du gerade gesprochen hast, weil du hast das so sachlich so erklärt, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man da gerade vor einer Schülerzeitung oder so dann da anfängt und man kommt da zu einem Praktikum in so eine Redaktion, hat man ja wahrscheinlich erstmal, naja, großen Respekt davor und dann muss das doch auch irgendwie gab es da so eine Initialzündung, irgendwas, was deine Leidenschaft dann geweckt hat, also so den ersten Artikel, den du schreiben durftest oder so, gab es irgendwas, wo du sagst, so, das hat so das Feuer in dir für diesen Beruf auch geweckt?
Ehrlich gesagt, war es genau andersrum. Das liegt daran, ich war in der Oberstufe mit einem Verein, der politische Jugendbildung gemacht hat, war ich quer in Deutschland unterwegs, so zu Wochenendseminaren. Das nannte sich Jugendpressekongresse, war so eine Mischung aus politischer Bildung und eben ein bisschen Medienarbeit. Hat man dann Vorträge zur Weltlage und ein bisschen was zur Wirtschaft und so ein bisschen eine klassische politische Jugendbildung. Und parallel dazu waren Journalisten vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer mit dabei und haben die Möglichkeit gegeben, wie in so kleinen Workshops Filme zu machen, Radiobeiträge zu machen, Fernsehbeiträge zu machen, Zeitungen zu machen. Und da waren halt eben Vollblutprofis dabei. Und das war eigentlich immer sehr unterhaltsam. Man hat dann halt ein Kamerateam zur Seite gekriegt. Dann ist der öffentlich-rechtliche Redakteur mitgelaufen und hat gesagt, so, jetzt mach mal, jetzt machst du hier mal einen Beitrag 1:30 über diesen Jugendpressekongress. Oder jetzt machst du hier eine NIF oder jetzt machst du hier ein kleines Radiostück. Und dann bist du halt da auf diesem Jugendpressekongress, das waren so, weiß ich nicht, so 100 junge Leute, alle so im Alter zwischen, ich glaube, 15 und 20, irgendwie so in der Range. Und dann eben diese ganzen wirklich etablierten, gestandenen Journalisten und Mikrofone überall, Tonangeln, riesige Kamera, also die normalen Kamerateams und so weiter, die einem damals natürlich riesengroß vorkamen. Und dann hat man da gemacht und im Gewusel und gearbeitet. Und dann bin ich zum Freien Wort gegangen, in die Lokalredaktion. Ich habe gesagt, ja, mach, probier. Und dann war der erste Termin einer, wo man gesagt hat, ja, da sind Bäume abgesägt worden, da werden jetzt gleich neue Bäume gepflanzt. Klassischer lokaler Termin, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, warum diese Bäume abgesägt worden sind, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber dann hatte die Stadtverwaltung da eben zwei Mitarbeiter des Bauhofs hinbeordert, um da jetzt neue Bäume zu pflanzen. Und dachte mir, okay, gehe ich jetzt hin. Und dann war so meine Erwartung, na, das wird so sein wie bei den Jugendpressekongressen. Da stehen dann drei Kamerateams, da stehen dann vier Leute vom Radio, da stehen dann noch fünf Kollegen irgendwie mit dem Blog. Und alle warten und riesiger Medienauflauf und gucken jetzt, wie da diese neuen Bäume gepflanzt werden. Und dann bin ich dahin. Und dann war da genau noch ein Kollege.
Immerhin.
Von einem Anzeigenblatt. Die Bauhofmitarbeiter haben sich überhaupt nicht beirren lassen davon, dass da irgendjemand kam. Die haben da ihre zwei Bäumchen da eingepflanzt. Und ich habe mir gedacht, krass, was für ein Kulturschock. Hier ist ja gar nichts quasi. Ich bin dann trotzdem dabei geblieben, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich habe relativ schnell dann auch lokal Geschichten gemacht, die relativ konfliktbehaftet waren. Ich weiß noch, eine meiner ersten Geschichten hat sich eher kritisch mit dem Ordnungsamt der Stadt Suhl auseinandergesetzt, was dort nicht wahnsinnig für viel Freude gesorgt hat. Aber die Kollegen und vor allen Dingen die Kolleginnen, das waren relativ weiblich besetzte Redaktionen, haben mir da auch immer den Rücken gestärkt und ich glaube auch das Klima, das da geherrscht hat und dass die eben nicht gesagt haben, fass das nicht an, das gibt Ärger oder da ruft dann irgendjemand böse an, sondern dass die eben auch immer hinter einem gestanden haben, das hat einfach Spaß gemacht.
Wir bleiben mal gedanklich, da du es jetzt gerade angesprochen hast, weil das wussten wir jetzt vorher nicht, dass du schon gegen Ende der Schulzeit dann eben mit Jugendpressekonferenzen, wie du es gerade gesagt hast, politische Bildung, Jugendpressekongressen, Entschuldigung, Medienbildung schon so früh zu tun hattest, weil das kann man ja mal sagen, in den Gesprächen, die wir mit dir geführt haben bei Radio Frei, ging es auch immer um politische Bildung, Medienbildung. Da hast du doch relativ früh dann schon Kontakt damit gehabt. War das so ein aktives Interesse von dir oder bist du da irgendwie hingeschoben worden gegen Ende der Schulzeit?
Nee. Ich glaube, es war beides. Es war natürlich ein aktives Interesse, aber wenn man das als Teilnehmer macht, dann hat man da einen anderen Blick drauf als heute. Ich bin ab und zu in Schulen unterwegs zum Beispiel, um eben heute jungen Menschen was zu erzählen über Journalismus, Fake News und solche Geschichten. Das ist nochmal eine andere Perspektive. Man muss aber auch einfach sagen, das war damals, und ich glaube, das ist es auch bis heute für Leute, die das machen in dem Alter, ist einfach eine super Gelegenheit, mal rauszukommen. Ich bin damals durch ganz Deutschland gefahren. Das war einfach interessant. Man hat mal Ecken und Kanten von diesem Land gesehen, die man so nicht gesehen hätte. Und da war natürlich Interesse dran. Das war nie langweilig, aber es war auch einfach eine tolle Zeit, sozusagen auch mit Freunden da, wie gesagt, quer durch Deutschland zu fahren.
2012 hast du dich dann quasi als freier Journalist selbstständig gemacht, kurz zuvor, also zwischen beziehungsweise nach dem Volontariat, hast du dann noch angefangen für news.de zu arbeiten? Warst du auch mal so eine Art Ressortleiter?
Oder? Ich war da Ressortleiter Wirtschaft, ich war da Chef vom Dienst news.de, war damals ein sehr spannendes Online-Projekt, damals in der Zeit, als das mit dem Online eben noch längst nicht so verbreitet war wie heute. Steckt jetzt auch nicht mehr völlig in den Kinderschuhen, aber um Länge nicht, also wenn ich mir überlege, mit was für Redaktionssystemen wir damals gearbeitet haben und so. Das war eine total tolle Zeit, weil da auch viele junge, motivierte Kolleginnen und Kollegen mit dabei waren, auch aus ganz Deutschland. Das ist dann relativ schnell vor den Baum gefahren worden, muss man leider einfach so sagen, was dann auch zu einem Exodus geführt hat. Also ich war nicht der Erste, der gegangen ist, aber ich war relativ mit am Anfang, wo dann eben viele Kollegen gesagt haben, nee, also so wie das jetzt hier läuft, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
Was lief denn nicht?
Das war auch ein Projekt, wo sozusagen diejenigen, die dahinter standen, nicht aus dem Journalismus kamen und die dann einfach gesehen haben, so ein Aufbau eines Medienportals, eines Online-Portals, das verbrennt richtig Geld. Ja. Das kostet richtig, richtig Geld. Und der seriöse Nachrichtenjournalismus, mit dem wir damals alle gelockt und eingekauft worden sind, der wurde dann relativ schnell, relativ hinten dran gestellt und man hat Clickbaiting betrieben, würde man heute sagen.
Das ist nämlich eine Sache, ich habe natürlich auf news.de mir das heute mal angeschaut, das ist ja sehr boulevardesk.
Hat nichts mehr mit dem zu tun, was news.de damals war. Die Maßgabe damals war, news.de soll sozusagen ein neues Spiegel Online, ein neues Süddeutsche Online werden, also SZ Online. Das war so die Idee, mit der wir damals auch alle dahin sind, für die wir auch alle geblutet haben sozusagen. Aber als man gemerkt hat, es ist viel einfacher, Klickzahlen mit eben diesen boulevardesken Geschichten zu generieren, die da heute laufen, haben eben viele Kollegen das weitergesucht. Ich war, glaube ich, ich weiß nicht, der dritte oder vierte oder so. Und da hat es mir eben leicht gemacht. Ich habe schon unmittelbar nach dem Masterstudium gesagt, ich will promovieren. Und habe dann sozusagen halbtags promoviert. Ich bin vormittags in mein Volontariat gefahren oder auch bei news.de, habe dann damals gearbeitet. Und wenn die Tür eben zu war, die Redaktionstür, habe ich mich hingesetzt und habe an meiner Promotion gearbeitet. Das habe ich so 2 Jahre gemacht. Und dann hatte ich die Möglichkeit, ein Promotionsstipendium zu bekommen, wo dann aber klar war, dann musst du in Vollzeit promovieren. Dann kannst du eben nicht mehr sozusagen 8 Stunden, 12 Stunden am Tag irgendwie journalistisch arbeiten. Und dass das dann, wie gesagt, mit der Ausrichtung dieses Portals nicht mehr so schön war, wie wir uns das damals gedacht haben, hat mir dann halt eben es viel leichter gemacht zu sagen, okay, tschüss, ich bin weg.
Trotzdem muss ja dann quasi zwischen 2010 und 2012 hast du, glaube ich, die Promotion drin gemacht.
Genau, also fertig geschrieben, genau.
Und 2012 bist du dann als freier Journalist, hast du quasi wieder angefangen. War das dann so eine bewusste Entscheidung zwischen Wissenschaft und Journalismus, dann ich habe mehr Bock da drauf oder wie kam das?
Ja, also ich habe ja sozusagen während des Studiums, war ich ja immer sozusagen frei. Ich war ja nicht irgendwo fest angestellt, sondern ich war ja immer nie weisungsgebunden und sonst irgendwas, sondern ich habe Honorare gekriegt für die Texte, die ich geschrieben habe, und war damals im Prinzip schon frei. Dann kam diese Zwischenphase, Volontariat, wo ich ein ganz normaler angestellter Volo war. Bei news.de war ich ein ganz normaler angestellter Redakteur, wie gesagt, dann zwischenzeitlich Ressortleiter Wirtschaft, Chef vom Dienst. Und dann das Promotionsstipendium. Und dann war eben klar, okay, Journalismus. Und an der Stelle war für mich die Frage, suche ich mir da jetzt eine Festanstellung irgendwo oder probiere ich es weiter als Freier? Und mir war damals klar, und ich glaube, ich habe da eigentlich auch recht gehabt, jetzt klopfe ich mir auf die Schulter, ich glaube, ich habe damals einfach recht gehabt mit der Einschätzung, dass in dieser Branche sehr viel in Richtung Freiberuflichkeit hinläuft. Dass Medien zunehmend auf Freiberufler angewiesen sein werden und habe damals schon gemerkt, und auch das hat sich dann 2013, 14, 15 immer wieder bestätigt, dass eine Festanstellung im Journalismus heute nicht mehr, was die soziale Sicherheit angeht, zu vergleichen ist mit einer Festanstellung im Journalismus vor 20, 30 oder 40 Jahren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, bevor ich jetzt hier irgendwo mir eine Festanstellung suche, die vielleicht nicht ganz meinen Interessen entspricht, für die ich vielleicht auch noch weiter fahren muss, vielleicht sogar nochmal in ein ganz anderes Bundesland, eine ganz andere Ecke von Deutschland muss, nutze ich doch einfach die Kontakte, die ich mir aufgebaut hatte schon in den Jahren davorher, und wenn sowieso alles auf Freiberuflichkeit in dieser Branche hinläuft, dann machst du das jetzt einfach. Und dann war das eine bewusste Entscheidung, die ich bis heute nicht bereut habe.
also Grunde fasse ich jetzt nochmal ein bisschen zusammen, weil ich hätte sonst auch gefragt, wie lange dieser Entscheidungsprozess gedauert hat. Du hast einmal perspektivisch gedacht, also wie entwickelt sich das mit dem freien Journalismus, und du hattest den Vorteil, dass du eben schon die Kontakte hattest. Das muss man ja Leuten, die jetzt ganz außen stehen, vielleicht zuhören, sagen, dass es eben nicht so eine Freiberuflichkeit war, wo man komplett bei Null anfängt, sonst hättest du es wahrscheinlich nicht gemacht, vermute
ich. Also ob ich das nicht gemacht hätte, weiß ich nicht. Es wäre auf jeden Fall noch schwieriger gewesen, das kann man auf jeden Fall sagen. Wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass ich es gar nicht gemacht hätte. Man hätte es vielleicht anders gemacht, aber natürlich habe ich massiv von den Kontakten profitiert, die ich damals schon hatte. Das ist ganz klar.
Wir werden das gleich noch weiter vertiefen. Ich würde sagen, wir hören erstmal einen der drei Songs, die du mitgebracht hast.
Die Go-Go Dolls hast du rausgesucht. Was ist das für eine Band?
Das ist eine amerikanische Band. Die haben einen Song gemacht, den ich genau in der Zeit, als ich zu diesen Jugendpressekongressen zum Beispiel gefahren bin, der lief da im Radio rauf und runter. Iris war auch der Soundtrack zu einem Film, Stadt der Engel, der damals in die Kinos gekommen ist. Ja, das kennt der ein oder andere den. Und ich weiß, bei euch haben ganz viele Songs so eine tiefgründige journalistische Botschaft. Das würde ich für den jetzt nicht unbedingt in Anspruch nehmen, aber es ist einfach gute Musik.
Dann hören wir da jetzt rein.
Das war Musik von den Go-Go Dolls, ausgewählt von unserem Gast aus dem Film Stadt der Engel mit Nicolas Cage und Meg Ryan, ein Remake eines deutschen Films Der Himmel über Berlin, also ein loses Remake. Sebastian Haag hat es ausgesucht, jetzt heute bei uns zu Gast in Unter 3, und wir sind mittendrin in deinem Lebenslauf. Das klingt immer auf den ersten Blick, für manche denken immer so, Gott, das ist wie ein Bewerbungsgespräch, so ein bisschen spröde, soll es aber gar nicht sein, weil man eben vieles auch ablesen kann, und wir sind jetzt gerade an dem Punkt, an dem du dich eben entschieden hast, freiberuflich zu werden. Und ich frage an der Stelle nochmal ganz kurz, weil wenn man rückblickend auf seine Biografie schaut, ich habe dir vorhin eine gewisse Radlinigkeit unterstellt, du hast da aber widersprochen. Trotzdem mal die Frage, parallel ist ja lange Zeit das Studium des Historikers mitgefahren, und du hast ja da auch promoviert und so weiter. Dieses Studium der Geschichte, dass du Historiker bist, ich könnte mir vorstellen, dass das hilft jetzt auch heute bei deinen journalistischen Arbeiten, bei deinen Themen. Also merkst du das immer wieder?
Ich merke vor allem, dass das Studium, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt das Geschichtsstudium, aber dass das Studium an sich wahnsinnig hilft, weil man lernt im Studium, gerade wenn man eben nicht in Anführungsstrichen nur den Bachelor macht, sondern noch ein bisschen weiter mit den akademischen Abschlüssen macht. Es ist einfach ganz wichtig, dass man sich selbst organisiert, dass man das irgendwie selbst strukturiert, dass man sich immer wieder auch selbst kontrolliert. Habe ich die Ziele, die ich wollte, jetzt irgendwie erreicht? Und am Ende steht eben entweder, weiß ich nicht, im Masterstudium im Zwischendrin eine Hausarbeit oder am Ende eben die Masterarbeit oder stehen eben dann die Kapitel für die Diss oder so. Das hilft auf jeden Fall, weil man, wie gesagt, als Freiberufler, du hast keinen Chef, der morgens bei dir anruft und sagt, du musst jetzt übrigens das und das machen, sondern man braucht einen eigenen Plan, man braucht einen eigenen Kopf und man muss wissen, wie man da hinkommt. Und diese Methoden zu lernen im Studium, das hat eigentlich ganz großartig geholfen. Ich würde an vielen Stellen inhaltlich, nützt mir das, was ich da gelernt habe, nur noch partiell, weil ich bin auch noch Nordamerika-Historiker. Das heißt, ich habe jetzt mit deutscher Geschichte, klar habe ich ein bisschen Ahnung von deutscher Geschichte, aber jetzt nicht so wie jemand, der halt deutsche Geschichte studiert hat. Ich habe amerikanische, US-amerikanische Geschichte studiert. Das hilft mir jetzt im Alltag hier in Thüringen relativ wenig. Aber dieses Methodenwissen, das würde ich auch immer wieder sagen, wenn Leute sagen, soll ich studieren? Ja, studiert auf jeden Fall. Und da ist das Fach eigentlich fast egal, aber ihr lernt zu lernen, ihr lernt euch zu organisieren, und das werdet ihr im späteren Berufsalltag, übrigens auch als Angestellter, an ganz vielen Stellen brauchen.
Wenn wir jetzt über das Thema freier Journalismus sprechen, da merke ich, wenn ich mit anderen, gerade jüngeren Kollegen auch ins Gespräch komme, die wünschen sich eigentlich alle irgendwie eine Festanstellung, wünschen sich irgendwie was Sicheres, irgendwie was, wo man weiß, okay, nach dem Studium kann ich da gleich Geld verdienen, und das geht dann so seinen Gang. Das ist ja jetzt, wenn man als Freier arbeitet, was komplett anderes. Du hattest so ein paar erste Connections, aber wenn du dich mal zurückerinnerst, 2012, was waren so die ersten Schritte, die du gegangen bist sozusagen, in deinem neuen, selbst gewählten Schicksal, so nennst du es ja auch auf deiner Website, als freier Journalist, um sozusagen das Ganze ein bisschen mehr ins Rollen zu bringen, weil man muss ja dann doch irgendwann anfangen, ein bisschen mehr Geld zu verdienen als das, was ein Student vielleicht noch zum Leben hatte.
Das stimmt. Ich will aber vorher vielleicht mal noch mit einem Mythos aufräumen. Das ist nämlich diese angebliche Sicherheit, soziale Sicherheit einer Festanstellung. als ich damals gesagt habe, ich glaube, dass in dieser Branche ganz viel auf Freiberuflichkeit zuläuft und ich werde jetzt Freiberufler, ist, ich krieg's jetzt nicht mehr genau hin, ob es 8 Monate waren oder 6 Monate, aber ist ein paar Monate später die Westfälische Rundschau dicht gemacht worden. Der ein oder andere kann sich vielleicht noch grob erinnern, das war ein Blatt, das in den alten Bundesländern erschienen ist und wo einfach der Verlag über Nacht entschieden hat, wir machen die Redaktion zu. Ganz einfach, bumm. Und auch damals haben Leute gedacht, sie haben jetzt hier soziale Sicherheit, sie haben eine Festanstellung, du bist am Ende des Tages ein Angestellter, wie jeder andere auch, auch als Redakteur. Und da ist völlig egal, ob du normaler Redakteur bist, ob du ein leitender Redakteur bist, ob du der Chefredakteur bist, du bist der Angestellte eines Verlages. Und wenn der Verlag sagt, wir machen deine Redaktion dicht, dann sagst du gar nichts mehr. Dann stehst du auf der Straße. Und was ich mitgemacht habe, zweimal in meiner Rolle als Freiberufler damals noch, aber da war ich relativ dicht dran, weil ich da auch viele Kollegen kannte, auch teilweise Leute, die von news.de damals dahin sind, sind die zwei Insolvenzen der damaligen Nachrichtenagentur DAPD. Die ist damals auch mit großem Brimborium aus der Taufe gehoben worden, sollte der etablierten DPA Konkurrenz machen, hat das auch eine Zeit lang so ein bisschen tatsächlich geschafft, würde ich sagen. Ich habe damals auch als Freier für DAPD gearbeitet. Auch das ein medienfremder Investor, der gesagt hat, wir machen das jetzt und wir rollen jetzt diesen Laden auf. Und dann hat er einfach gesagt, das kostet mir zu viel Geld. Dieser Laden ist zweimal in die Insolvenz gegangen. Und da haben Kollegen auch vorher gedacht, boah, da steht jetzt ein großer, finanzstarker Investor dahinter, der auf jedem Sommerfest von DRPD erzählt hat, dass ihm das alles überhaupt kein Problem ist, wenn er hier jeden Monat 10.000 Euro oder viel mehr noch verbrennt. Die haben Häuser gebaut, die haben teure Autos gekauft, die haben gedacht, sie haben die soziale Sicherheit. Und dann ist dieser Laden in die Insolvenz gegangen und dann standen die auf der Straße.
Vielleicht können wir kurz noch einhaken, bevor wir gleich wieder auf die Hauptstraße zurückkommen. Also wegen des Mythoses, ne? Also ob das jetzt wirklich so sicher ist. Aber ich glaube, das sehe ich nochmal einen Unterschied, ob man jetzt, das kann reizvoll sein, wenn ein Investor investiert, am Anfang eines neuen Projekts steht, das kann immer in die Hose gehen, sage ich mal. Oder ob man, wir hatten zum Beispiel jetzt Martin Debes auch unter anderem oder Markus Wehner, wenn jetzt bei der FAZ, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung arbeitet oder beim Stern wie Martin Debes da einer Festanstellung. Also dass der Stern, also nichts ist unmöglich, ne? Vielleicht wird das irgendwann auch mal dicht alles gemacht, aber das ist sicher nochmal eine andere Situation.
Das stimmt, aber auch hier würde ich dafür werben, nochmal sich die, also wenn wir mal im Zeitungsbereich bleiben, nochmal über Auflagen sich klar zu werden. Der Stern, die FAZ, die Süddeutsche haben Auflagen, die Gesamtauflagen, die haben, sind im Vergleich mit dem, was die Regionalzeitungen insgesamt haben, verschwindend gering. Die allergrößten Auflagen in Deutschland haben nach wie vor, und zwar um Längen, die Regionalzeitungen. Das heißt, die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen, jedenfalls im Zeitungsbereich, den ich glaube ich relativ gut überblicke, sind angestellt bei irgendwelchen Regionalzeitungen. Und da braucht man auch, also kennt ihr alle genauso gut wie ich, der Wandel, der da ist, der ist knallhart und der ist da. Und auch jetzt, wenn ich nach Sachsen gucke, da hat eine Zeitung den Besitzer gewechselt vor gar nicht allzu langer Zeit. Da hieß es erst, wechseln den Besitzer, wird nichts abgebaut. Schwupps waren da mehrere Stellen, auch in Redaktionen weg. Ich will ja nicht sagen, dass das jetzt, dass die alle sozusagen kurz vor der Kündigung stehen, das ist nicht so. Aber es ist eben nicht mehr zu vergleichen, auch bei Leitmedien nicht mehr zu vergleichen mit der sozialen Sicherheit, die man vor 20, 30 oder 40 Jahren hatte. Die Süddeutsche überlegt regelmäßig, wo sie in ihren auch Lokalredaktionen anfängt, Stellen zu streichen, zusammenzulegen und so weiter. Das will ich nur sagen. Das muss man Leuten, glaube ich, nochmal klar machen. Und was habe ich damals gemacht? 2012, ich habe halt gesagt, so, hier bin ich. Wir haben ja in der Vergangenheit schon ab und zu mal was miteinander gemacht, wollen wir das wieder machen? Also zum Freien Wort zum Beispiel bin ich genauso zurückgegangen. Ich habe beim Freien Wort das Volontariat damals um 6 Monate verkürzt auf die kürzestmögliche Dauer. Das ist im Printbereich, gibt es so eine Spanne. Nagelt mich jetzt nicht fest, aber ich glaube, sie liegt zwischen 18 und 24 Monaten. Es liegt zwischen 18 und 24 und ich habe es um 6 Monate verkürzt, einfach um damals nach Leipzig zu news.de gehen zu können. Das war dann die Mindestdauer, die man sozusagen haben musste, um dann hinterher sagen zu können, ich habe ein vollwertiges Volontariat gemacht. Auch da muss ich vor den Kollegen nach wie vor den Hut ziehen, da hat mir auch keiner Steine in den Weg gelegt oder hat gesagt, nee, sie bleiben jetzt aber hier und sie müssen jetzt, sie haben für 24 Monate unterschrieben. Die waren wirklich da sehr entspannt und haben gesagt, wenn sie jetzt dahin wollen und die Chance haben, werden wir ihnen hier nicht im Wege stehen. Und dann war ich bei news.de, habe dann da gekündigt und so weiter, promoviert und dann bin ich dann hin und bin dann zum Chefredakteur und habe gesagt, so, da bin ich wieder. Der war damals neu, muss man sagen, der Chefredakteur.
Und der hat gleich gesagt, Hag, auf Sie haben wir gewartet.
So hat er es nicht gesagt. Wie gesagt, er war neu, er konnte das auch nicht sagen, aber er hat gesagt, wenn Sie es wieder probieren wollen, warum nicht? Was sind Ihre Gehaltsvorstellungen? Oder Ihre, nicht Gehaltsvorstellungen, aber Ihre Honorarvorstellungen? Und dann haben wir hin und her verhandelt und dann hat das geklappt.
Aber dann hast du erstmal fürs freie Wort angefangen zu arbeiten als
und
Freier.
Aber auch gleich am Anfang mit für DRPD.
Okay, hat das dann schon so weit getragen, dass du, ich sag mal, also gehaltstechnisch da etwa warst, wo du dich in dem Moment etwa auch gesehen hast?
Nee,
oder?
Nee. Also es war natürlich am Anfang war das Gehalt jetzt nicht wahnsinnig üppig. Aber auch da muss man sagen, ich kam aus dem Studium raus, da ist man eher Studentenverhältnisse gewöhnt, da ist man noch bescheidener, als man das vielleicht 20 Jahre später ist.
Also du hast günstig gewohnt schlichtweg oder so. Also jetzt mal ganz profan gefragt, ja, weil ich auch mal in einer ähnlichen Situation war, aber ich habe mich dann gegen die freie Laufbahn entschieden. Aber deswegen, genau, es muss ja so gewesen sein.
Also ganz banal, ich habe günstig gewohnt. Ich hatte ein sehr altes, aber damit recht günstiges Auto, mit dem ich dann eben auf Recherchen und so gefahren bin. Und man hatte einfach noch nicht so die Ansprüche. Aber ich habe auch damals von Anfang an darauf geachtet, dass ich eben nicht nur für einen arbeite, sondern für mehrere. Und ich habe dann eine Zeit lang freies Wort und DRPD parallel gemacht. Und das hat dann einfach getragen. Und in Thüringen ist eigentlich ein recht dankbares Feld damals gewesen, weil es ist jetzt nicht so, dass wahnsinnig viele Leute von außerhalb sagen, ich muss jetzt Journalist in Thüringen werden. Das ist schon immer mein Lebenstraum gewesen. Und irgendwann ist es dann so, dass die Leute auch anfangen, ich will jetzt nicht sagen, Geschichten aus der Hand zu reißen, das ist übertrieben, aber dass Leute sagen, haben Sie noch was für uns?
Also tatsächlich war es dann so, dass du Angebote einfach quasi gemacht hast, also Themenangebote und die Redaktion das dann mit Kusshand irgendwann auch genommen haben?
Das ist bis heute so ein, sowohl als auch, genau der Weg, den du gerade beschrieben hast, der kommt immer wieder vor. Das geht aber auch manchmal in die andere Richtung, dass Leute dann anrufen und sagen, wir hätten hier gerne einen Text zu diesem und jedem Thema, können Sie uns das aufschreiben? Also es ist immer beides.
Was mich interessieren würde, weil ich komme ja aus einer Redaktion sozusagen, die Redaktion vom MDR, da gibt es CVDs, da gibt es Planer, Leute, die quasi auch perspektivisch Themen denken und überlegen, okay, wann müssen wir was setzen und wen könnte man dann da hinschicken und das alles so, wo das alles in sehr geordneten Bahnen quasi läuft. Jetzt ist man ja als Freiberufler quasi alles in Personalunion. Also du bist dein eigener Planer, du bist dein eigener quasi CVD, musst dir deine Texte dann am Ende auch mehr oder weniger abnehmen, bevor du sie dann verkaufst. Und musst dich ja mit allem ringsherum organisieren, musst auch die ganzen Finanzen und sowas organisieren. Wie viel tatsächlich, wie viel arbeitest du journalistisch und wie viel arbeitest du administrativ?
Ich arbeite sehr viel weniger administrativ als die Kollegen in den Redaktionen. Wenn ich sehe und höre, und du hast das ja am Anfang gesagt, ich bin ja als Vorsitzender der Landespressekonferenz auch mal mit dem einen oder anderen so im Gespräch. Das heißt, ich würde jetzt mal behaupten, ich habe einen relativ, obwohl ich Freiberufler bin, einen relativ guten Einblick in verschiedenste Redaktionen. Ob das jetzt Fernsehen ist, Hörfunk, Zeitung und so weiter, Agenturen. Also man hört so das eine oder andere. Und was ich höre und sehe, wie viel Zeit Leute, die eigentlich in den Journalismus gegangen sind, um Geschichten zu schreiben, in Konferenzen, Schalten, Abstimmungsrunden, sonst irgendwas hängen, bin ich heilfroh. Es ist wirklich einer der zentralen Gründe, warum ich heilfroh bin, in die Freiberuflichkeit gegangen zu sein, weil ich das alles nicht habe. Ich muss mich nicht mit zwei CVDs behängen, bei denen der erste nicht mehr weiß, was der zweite gemacht hat, weil die Übergabe zum Mittag nicht geklappt hat. Ich muss mich nicht in irgendwelchen Wochenplanungskonferenzen hinsetzen und mir anhören, weiß ich nicht, Geschichten vom Sonntagsbraten, die da ja auch einfach erzählt werden, weil die Konferenzdisziplin häufig nicht ist.
Stimmt.
Das sind alles Dinge, also was ich an Zeit dadurch spare, die ich dann natürlich aber eben auch wieder in journalistische Recherche oder Texte schreiben oder auch mal eben Privatleben investieren kann. Also das ist ein unglaublicher Zeitersparnis. Natürlich ist es so, ich muss das alles selber machen. Aber es kommt halt auch alles aus einer Hand.
Das wäre jetzt direkt die Anschlussfrage, Stichwort so Zeitmanagement. Wie du sagst, du hast es selbst an der Hand. Das hat ja viel mit Selbstdisziplin zu tun. Also nehmen wir uns mal den Jahresanfang. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Texte du jetzt gerade parallel in Vorbereitung hast, aber wie, da schaut ja bei dir möglicherweise jeder Tag anders aus. Also wie organisierst du dich zum Beispiel in der Woche? Also wie schaut das, kann das ausschauen?
Das sieht ganz banal aus und da ist der Unterschied zu dem, was Redaktionen tun, häufig gar nicht so groß. Ich überlege mir halt manchmal am Sonntagabend, manchmal eben aber auch erst am Montag, was sind jetzt eigentlich so die Termine, die anstehen in der nächsten Woche und wo denke ich, da ist jetzt ein Thema, wo eine Berichterstattung sich für mich lohnen würde. Entweder, weil es ein großes Thema ist oder eben auch, weil es ein kleines Thema ist und weil ich denke, okay, da wird jetzt kein anderer hingehen, aber ich kann sozusagen eine größere Geschichte irgendwie draus machen und dann habe ich die mehr oder weniger exklusiv. Und dann
was sind das dann für Nischen, die du da versuchst zu besetzen? Was?
Alles Mögliche. Also da muss man wirklich, also natürlich bin ich auch ein Stück weit Generalist. Ich mache viel Landespolitik natürlich, ich mache ein bisschen Wirtschaft, ich mache relativ viel Justiz, Rechtsextremismus, Polizei. Ich lasse aber zum Beispiel bewusst die Finger von allem, was mit Kultur und Sport zu tun hat, weil das kann ich nicht. Man muss in so einer Lage auch wissen, was man nicht kann. Und ich bin weder ein Sportjournalist, noch bin ich ein Kulturredakteur oder Kulturjournalist. Deshalb weiß ich auch bestimmte Themen, das fasse ich nicht an. Also wenn wir jetzt hier die Bayreuther Festspiele hier haben, weiß ich trotzdem, ich werde davon nichts anfassen, weil ich kann das nicht. Das ist auch wichtig, dass man weiß, was man nicht kann. Und dann gucke ich mir halt meine Woche an und überlege, schaffe ich jetzt jenseits der Termine, von denen sich eine Berichterstattung lohnt, habe ich noch Zeit für eigene Recherchen oder so. Also wo ich dann auch, ich habe eine lange Themenliste, die fühle ich auch ständig und immer wieder und sage, das wäre mein Thema und das könnte man machen oder hier habe ich eine interessante Person getroffen oder so. Und dann gucke ich halt, ob in dieser Woche dafür Zeit ist oder nicht. Oder aber ich mache eben, das mache ich sehr häufig, wo dann Leute mit denken, das kann doch nicht sein, dass sie jetzt schon Termine für März im Kalender haben. Doch, weil ich nämlich mit manchen Leuten, wo ich sage, ich habe ein Thema, mit denen mache ich dann halt schon 10 oder 8 Wochen im Vorfeld einen Termin. Dann habe ich den nämlich einfach. Was dann aber heißt, wenn da ein Termin im engeren Sinne ist, landespolitischer Termin, Pressekonferenz, muss ich halt abwägen, ist diese Pressekonferenz jetzt so wichtig, dass ich meinen schon vor 8 Wochen ausgemachten Recherchetermin sausen lasse oder sage ich einfach, boah nee, also jetzt die 10. PK zum gleichen Thema, wo nur das Wording ein anderes ist, dann eben ohne mich.
Ist auch ein Abwägen, nur kurze Nachfrage, im Grunde hast du es ja schon beantwortet, also wenn du recherchierst, dann hast du dann schon einen Auftraggeber im Rücken. Also du machst jetzt nicht, dass du bis zum Ende blind recherchierst, sage ich mal, in der Hoffnung, dass am Ende, nee. Das kann ja theoretisch auch sein. Ne?
Das kann theoretisch auch sein, aber ich würde mal, das ist jetzt schwer in Zahlen zu fassen, aber es kommt immer wieder vor und das sind keine Einzelfälle, dass ich Geschichten auch recherchiere und mir dann überlege, an wen ich sie sozusagen, wem ich sie anbiete, wem ich sie auch in welchem Format anbiete. Auch da kann man ja unterschiedliche Wege gehen. Man kann aus einer Geschichte eine Nachricht machen, man kann aber auch eine Reportage draus machen oder ein Feature oder was auch immer. Und bei vielen Geschichten muss man auch sagen, man muss wenigstens erstmal ein bisschen Recherche reinstecken, um überhaupt zu sehen, wo läuft denn das hin. Also einfach nur eine Überschrift ist ja noch keine Geschichte.
Mich würde interessieren, in so einer Woche für dich, in so einer Arbeitswoche, hast du dann so eine Zielmarke, wie viel du schaffen möchtest?
Nee, das kann man auch, ich glaube, seriös, so wie ich arbeite, nicht machen, weil es ist am Ende immer ein Misch. Jetzt sage ich mal, und das ist vielleicht noch ein Wort, das mir gleich ganz wichtig ist, eine Mischkalkulation auch. Würde ich gleich noch was zu sagen, weil das, glaube ich, einer der größten Fehler ist, den Leute machen, die sich im Journalismus selbstständig machen oder es versuchen. Weil es gibt einfach Wochen, da hast du ganz, ganz viele Termine. Da hast du vielleicht, also da habe ich manche Tage, da habe ich 4 oder 5 Termine. Da sind teilweise Recherchetermine dabei, da sind aber auch Pressekonferenzen oder Ähnliches dabei. Und dann habe ich Wochen, da habe ich in der ganzen Woche 2 Termine. Das ist übrigens meistens die besseren. Und das ist halt saisonal sehr, sehr unterschiedlich. Wir alle merken, dass es Zeiten gibt, Ferienzeiten. Da gibt es eben keine Pressekonferenzen. Sommerferien, Herbstferien, was weiß ich. Da muss man dann halt sich entweder selber was überlegen, für die Zeit schon vorsorgen. Oder es sind halt genau die Wochen, in denen man dann mal wirklich auch lange Recherchen macht, wo man auch mal Zeit hat, sich mit jemandem länger als eine Viertelstunde irgendwo zu unterhalten. Deshalb, das kann man so nicht sagen.
Und wenn du 4, 5 Termine am Tag hast, also in solchen Heavy Weeks, sage ich mal, ist das dann so richtig Fließbandarbeit? Versuchst du aus jedem dann tatsächlich auch einen Text oder eine Nachricht oder irgendwas zu machen, was du dann verkaufen kannst? Oder wie?
Also das kommt auch wieder sehr drauf an. Also ich mache ja auch viel größere Geschichten, aufwendigere Geschichten, teilweise investigatives Zeug. Da kann es eben auch mal sein, dass du 10 Termine hast, bevor du zu einem Text kommst. Aber natürlich versuche ich, wenn es geht, aus einem Termin, den ich mache, hinterher auch eine Nachricht oder einen Text zu generieren irgendwie. Aber wie gesagt, das kommt sehr drauf an, da ist man ein Stück weit Generalist.
Und wie schwer fällt dir das? Wir sind ja in einer Medienwelt, die sich jetzt immer schneller noch verändert, durch das Internet erst, jetzt kommt KI dazu, sind ja viele Sachen komplett nochmal in Bewegung. Und auch die Redaktionen haben ja immer mehr Ansprüche an sozusagen die Produkte, die sie dann natürlich haben wollen. Sie wollen ja wahrscheinlich nicht nur einen Text, sie wollen dann wahrscheinlich auch gleich ein Foto dazu. Machst du die zum Beispiel selbst? Würdest du auch Videos für Insta oder irgendwas? Also das sind ja alles so Sachen, wo Redaktionen jetzt mittlerweile denken, okay, wir haben ein Thema und versuchen das durch alle möglichen Portale zu ziehen.
Da sage ich immer, das kommt auf eure eigenen Qualitätsansprüche drauf an. Ich mache im Notfall auch mal ein Foto. Ich sage aber immer, ich bin kein Fotograf und ich werde auch nicht versuchen, ein Fotograf zu werden und ich werde auch den Fotokollegen nicht versuchen, das Wasser abzugraben. Wenn ihr ein ordentliches Foto wollt, dann schickt ihr einen ordentlichen Fotografen und wenn ihr ein ordentliches Video wollt, dann müsst ihr eben einen Videografen dahin schicken. Ich werde hier nicht anfangen, das alles zu machen, weil ich kann nicht gleichzeitig mitschreiben, zuhören, mitdenken, Fragen stellen, Fotos machen. Das mache ich nicht und das sage ich auch, das kommuniziere ich auch so klar. Und wenn Leute sagen, ja, aber wir wollen doch da einfach nur ein 10-Sekunden-Schnittbild, dann sage ich, okay, dann kriegt ihr ein 10-Sekunden-Schnittbild, dann sage ich aber auch klar, das wird ein schlechtes Schnittbild sein und ihr müsst überlegen, ob ihr das auf eurem Portal haben wollt. Weil bei allem, was sozusagen an Veränderungen da ist, und ich versperre mich da nicht, ne? Also ich würde auch immer sagen, auch da klopfe ich mir jetzt ein bisschen selber auf die Schulter, ich bin ziemlich schnell. Ne? Und wenn jemand sagt, ich will, weil ich jetzt eine neue Online-Strategie fahre, nach einer Pressekonferenz eine halbe Stunde später einen Text, dann sage ich, okay, kein Problem. Dann bin ich mal gespannt, ob ihr sozusagen im Backend dann aber auch diesen Text dann schnell auf die Seite kriegt oder ob das dann nochmal 12 Stunden dauert. Weil da müssen wir dann eben auch drüber reden, ob ich mir hier diesen Stress machen muss oder ob ich mir diesen Stress nicht machen muss. Und da würde ich dann eben immer sagen, da wird in der Medienwelt im Moment auch ehrlich gesagt noch viel mit Schlagzeilen gearbeitet. Da werden viele Säue gerade durch irgendwelche Dörfer getrieben. Auch ich habe natürlich versucht, mit KI schon mal irgendwie zu spielen. Also kann ich jetzt, ihr seid ja eine Medienwerkstatt, deshalb kann ich es auch erzählen. Ich habe zum Beispiel mal versucht, einen Text, den ich irgendwie hatte, der 12.000 Zeichen war. Und da hat jemand gesagt, ja, wir finden das Thema toll, aber wir haben nur 6.000 Zeichen Platz. Da habe ich gesagt, okay, gut, jetzt probieren wir doch mal mit verschiedenen KI-Modellen das Ding von 12.000 auf 6.000 Zeichen runterzukürzen. Es war ein Albtraum. Ich hätte mich geschämt, wenn das irgendwo so mit meinem Namen. Also es war wirklich ganz banal. Ich habe nur gesagt, hier ist dieser Text, jetzt kürze ihn bitte auf 6.000. Da sind Zitate von der KI erfunden worden, die in dem Text überhaupt nicht drin waren. Da sind aus indirekten Zitaten direkte Zitate gemacht worden. Der Stil war einer. Also ich hätte mich da wirklich für geschämt. Deshalb, ich bin da an manchen Stellen auch, da wird dann gesagt, ja, jetzt machen wir das mit KI. Okay, dann probieren wir es mal. Und dann probiere ich es und denke mir, Moment, nee. Und ich würde eins noch sagen, das darf man nicht vergessen. So Menschen, die, Andreas, du arbeitest ja auch so, oder auch Kollegen, die in der LPK arbeiten. Wir sind ja diejenigen, die, wenn wir auf einen Termin fahren und darüber berichten, was gerade passiert, was jemand gesagt hat. Wir sind ja diejenigen, die den Rohstoff für die KI erstellen. Wir sind ja eben nicht irgendwelche Leute, die fiktionale Dinge irgendwie erfinden und wo es dann hinterher schön klingen muss oder so, sondern wir sind diejenigen, die erstmal das erzeugen, woraus die KI dann irgendwas macht. Deshalb bin ich, auch da muss ich sagen, ein Stück weit entspannter. Also ich habe einen Bekannten zum Beispiel, der in der Videospielentwicklung arbeitet. Für den ist KI eine ganz andere Herausforderung, weil es da um fiktionale Charaktere und sowas geht. Da sind wir ja hier noch nicht.
Du hast eben so ganz selbstverständlich LPK gesagt. Das steht für Landespressekonferenz. Darüber sprechen wir gleich. Wir hören vorher noch mal ein bisschen Musik. Ich weiß nicht, ob du es ausgewählt hast, weil du ein Swiftie bist, ein Song von Taylor Swift, oder geht es eher um das Thema des Songs?
Ich mag Taylor Swift tatsächlich, ich mag die Musik, aber den Song habe ich vor allen Dingen wegen des Titels ausgewählt, der heißt nämlich You Need to Calm Down und da geht es vor allen Dingen darunter, dass man sich im Zeitalter des Internets mal runterfahren müsste und nicht jeden Hass ins Netz pusten müsste und jeden über die sozialen Netzwerke irgendwie versuchen müsste, noch vors Schienbein zu treten und ich glaube, das ist was, was die Medienbranche auch sich mal sehr zu Herzen nehmen sollte.
You Need to Calm Down von Taylor Swift, ausgesucht von Sebastian Haag, freier Journalist. Wir hatten ihn schon häufiger zu Gast bei Radio Frei. Da haben wir aber thematisch eher gesprochen über Fake News, über Medienbildung, politische Bildung. Heute geht es eher so um den Blick hinter die Kulissen. Herr Kehrer und ich fragen ihn aus und wir haben jetzt viel über deine Arbeit als freier Journalist gesprochen. Und eine Frage schwebt immer so ein bisschen im Raum und ich weiß gar nicht, du hast jetzt uns im Vorfeld gesagt, wir können da auch drüber reden. Und zwar geht es ja darum, man ist selbstständiger Unternehmer, selbstständiger Journalist. Da muss man sozusagen auch sich ein bisschen fallpreisen, nenne ich es mal. Also Themen sozusagen auswählen, wo die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die auch genommen werden? Oder also man kann ja keine abseitigen Themen immer anbieten, um da finanziell überleben zu können.
Doch, man kann abseitige Themen anbieten, wenn sie gedruckt werden. Und man ist manchmal überrascht, was Leute oder was Zeitungen oder auch Agenturen oder was auch immer so abdrucken, weil es auch einfach gelesen wird. Also das ist ja auch nicht so, dass das nur irgendjemand abdruckt, damit es abgedruckt ist, sondern wir reden immer noch über Massenmedien und da gibt es eben ein, so habe ich das mal früher im Studium gelernt, ein disperses Publikum und da sind eben auch Leute dabei, die sich für Themen interessieren, wo jetzt vielleicht die Redaktion im ersten Moment denkt, boah, das interessiert uns jetzt aber eigentlich überhaupt nicht. Aber am Ende wird es eben doch gelesen, nicht von jedem, das würde ich nie behaupten, aber es gibt eben eine Leserschaft für ganz, ganz viele Themen.
Das sind ja eigentlich immer die besten Themen, die sozusagen so Überraschungserfolge werden. Trotzdem, was natürlich auch viele da draußen interessiert, wie ist das denn eigentlich? Wie frei kannst du denn die Honorare überhaupt verhandeln? Oder kommt dann ein Verlag und sagt, okay, wir wollen so und so viel Zeichen, dafür kriegst du das und das und da hat man als Einzelkämpfer dann, hat man da eine Möglichkeit, da tatsächlich zu sagen, nee, das reicht mir nicht, oder?
Die Möglichkeit muss man haben. Also die Möglichkeit muss man sich auch einfach nehmen. Einer der größten Fehler, den Menschen, die freiberuflich arbeiten, machen, ist erstens sich unter Wert zu verkaufen, nicht das Selbstbewusstsein zu haben, auch über Geld mit Leuten kontrovers zu reden und dann aber trotzdem an ihren Themen zu hängen. Also man muss wirklich sagen, wer als Freiberufler unterwegs ist, ist am Ende des Tages auch gefordert, wie ein Unternehmer zu denken. Und wenn ich eben weiß, ich habe hier ein Lieblingsthema, aber es will keiner und dann kommt irgendjemand und bietet mir den absoluten Dumpingpreis dafür, dann muss ich mich einfach fragen, und wenn es ein Dumpingpreis ist, ist die Antwort meistens nein, lohnt sich das? Ist der Aufwand, den ich da reinstecke, steht er in irgendeinem Verhältnis zu dem Honorar, das da rauskommt? Und wenn das nicht so ist, dann muss man nein sagen. Und auch ich habe schon Textangebote Honorarangebote abgelehnt, wo Leute sagen, wir wollen hier für so und so viel 1000 Zeichen, wollen wir hier diesen Mini-Betrag zahlen. Da habe ich gesagt, wir können gerne über das 7- oder 8-fache reden, ansonsten brauchen wir hier gar nicht zu reden. Und dann sagen die, nee, das können wir nicht oder wir wollen das nicht. Und dann ist die Debatte an der Stelle auch beendet. Und dann, klar, dann habe ich vielleicht irgendwie einen Auftrag weniger, habe jemanden weniger, mit dem ich nicht arbeite, aber dann ist das so. Ich habe auch, ich sage jetzt keinen Namen, aber ich habe ein großes, sehr großes deutsches Online-Magazin wegtreten lassen und gesagt, rufen Sie mich nie wieder an, schreiben Sie mir nie wieder eine E-Mail. Das ist so ein unverschämtes Angebot. Ich habe keine Lust mehr, mich mit Ihnen in irgendeiner Art und Weise zu befassen in meinem Leben.
Aber kam auch schon mal vor, also die sind abgetreten oder du hast gesagt, ihr könnt wegtreten, dass es sogar strategisch klug ist, dass man eben den Dumpingpreis ablehnt und dass beim nächsten Mal die Leute gleich von vornherein ein höheres Honorar anbieten, dass man sozusagen sich nicht unter Wert verkauft.
Die Frage, ob die dann überhaupt wiederkommen, oder?
Also dieses große Online-Portal kam nicht wieder, da lege ich auch keinen Wert drauf. Aber was regelmäßig passiert, ist, dass Leute dann sagen, naja, wenn sie den Preis haben wollen, wir haben noch ein paar Euro irgendwo. Also es ist nicht so, dass wenn die einem Betrag X anbieten und man sagt, nee, ich will aber 40% mehr, dass sie dann sagen, nee, das machen wir nicht. Vielleicht sind es dann keine 40, aber dann sind es 30% mehr und dann muss man sich eben immer selbstkritisch fragen, ist das jetzt eine Höhe, für die ich bereit bin zu arbeiten? Und dann muss man eben überlegen, was sozusagen noch an Ausgaben kommt und was man gegenrechnen muss und dann muss man überlegen, was unterm Strich übrig bleibt. Meine grundsätzliche Erfahrung ist, es ist in den allermeisten Redaktionen mehr Geld da, als die am Anfang auf den Tisch legen wollen. Die Frage ist immer, sind die bereit, es auszugeben dafür? Das ist die entscheidende Frage. Und das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld. Preisbildung ist ein ganz kompliziertes Feld. Das funktioniert auch immer anders. Ich muss mit einem, wenn ein Regionalverlag zum Beispiel auf mich zukommt und sagt, sie hätten zum Landtagswahlkampf 2019 oder 2024 gerne eine Reportage, dann muss ich mit denen einen anderen Preis machen, als wenn irgendwie ein überregionales Medium kommt. Das ist auch völlig klar, weil die haben einfach andere finanzielle Voraussetzungen. Ich moderiere ja nebenbei noch. Da ist es auch so, muss ich überlegen, kommt jetzt da irgendein kleiner Verein auf mich zu und sagt, er will da eine Mini-Podiumsdiskussion moderiert haben oder kommt da jetzt irgendwie ein großer Tanker auf mich zu, dann ist meine Honorarvorstellung eine andere, weil der kleine Verein, selbst wenn der es gerne würde, der hat möglicherweise das Geld gar nicht. Aber die Frage ist nicht, ob das Geld da ist. Vielleicht nicht immer, das will ich auch nicht bestreiten, dass es manchmal wirklich nicht anders geht, aber an ganz vielen Stellen das Geld ist da. Die Frage ist aber immer, sind die bereit, es für guten Journalismus auszugeben oder steckt man es eben doch nochmal in ein Catering mehr oder steckt man es halt doch nochmal irgendwo in irgendeine Imagebroschüre oder sonst irgendwas? Das ist eine Frage, vor der die Verlage
stehen. Das klingt ein bisschen so, als ob das dann genau bei den Verhandlungen dein Argument ist, dass du genau das dann entgegensetzt. Allgemeine Frage wäre noch, weil daran wäre ich unter anderem gescheitert als freier Journalist, ich bin nicht der Typ für Verhandlungen. Das muss man ja lernen. Wie war das bei dir? Also warst du da immer schon so, dass du sagst, ey, hier Butter bei die Fische, entweder wollt ihr den Text oder ihr lasst es bleiben.
Also na klar, ich glaube, ich bin auch über die Jahre selbstbewusster geworden. Das ist klar. Also ich glaube, ich wäre in Honorarverhandlungen 2012 nicht so aufgetreten, wie ich heute auftrete. Das ist völlig klar, das lernt man. Aber ich glaube, so grundsätzlich zu sagen, meine Arbeit ist auch übrigens was wert. Und übrigens, warum zahlt ihr zum Beispiel Unternehmensberatern, die ihr durch die Redaktion jagt, um zu gucken, wo ihr überall noch was streichen könnt. Warum haben die Tagessätze, die sind vierstellig und bei mir fangt ihr an, um 200 Euro zu falschen. Geht's noch? Das sage ich heute natürlich mit einem größeren Selbstbewusstsein als früher. Aber ich glaube, die Anlage grundsätzlich war schon immer dazu da. Und nochmal, das muss man einfach auch mitmachen. Das, wenn man das nicht macht, dann wird man nicht weit kommen, dann wird man da auch scheitern. Und zu sagen, nein, das ist ein Dumpingpreis, das muss man auch sagen. Und ich sage auch immer in Honorarverhandlungen, also jetzt mal ganz ehrlich, Sie reden hier mit mir über irgendwas, aber wenn Sie jetzt in die Drogerie gehen oder wenn Sie Brötchen kaufen oder wenn Sie ein Auto kaufen, glauben Sie, wenn Sie Sie gehen zu Mercedes, das Auto soll 50.000 Euro kosten und Sie bieten den 30.000 den Verkäufern, glauben Sie, die sagen dann, ja, machen wir? Da können Sie mal um 5% reden, um 10%.
Aber vielleicht, also ich weiß nicht, wie konkret du es sagen möchtest, vielleicht kannst du noch einfach mal so eine Preisspanne nennen. Ein typischer Text, so 3000 Zeichen. Was
da kann für ich tatsächlich keine Preisspanne nennen. Erstens, auch das sollte man nicht machen. Man sollte über die
Man sollte keine Honorare, Obergrenze nennen.
Man sollte über die Honorare tatsächlich nicht reden. Aber die Spannen sind natürlich groß. Also das muss man einfach so sagen. Und die Spannen, auch was Verlage sozusagen oder Medienunternehmen auch zu bezahlen bereit sind, ist groß. Und ich sage immer, auch das ist einer meiner Standardsätze, billig sein ist keine markttechnische Überlebensstrategie. Billig sein ist noch, die werden immer jemanden finden, der billiger ist als ich. Die Frage ist der Text, der dann hinterher entsteht, oder das von mir aus trimedial zu verwertende Produkt, ist das besser als das, was ich kann? Ich muss schon gucken, dass ich Qualität liefere für die Preise, die ich aufrufe. Aber ich würde immer sagen, billig sein ist keine Strategie. Das kann man machen.
Okay, vielleicht noch eine allerletzte Frage zu dem ganzen Themenkomplex freier Journalist und auch zu dieser Preisbildung. Gibt es auch so Honorare, die dir vorgeschlagen werden, wo du sofort sagst, ja, mache ich?
Gibt's auch.
Also du verhandelst jetzt nicht generell nach.
Nein. Man kann immer.
Man muss ja unternehmerisch.
Man muss unternehmerisch denken, hast du gerade gesagt. Ich weiß auch, wenn mir jemand ein gutes Honorar auf den Tisch legt. Also ich sage jetzt keine Summe, aber ich hatte zum Beispiel mal eine Anfrage von einem Magazin, die gesagt haben, ja, wir wissen, wir hätten Sie vor 3 Monaten mal anfragen sollen, wir haben es immer verpennt, aber wenn Sie uns bis übermorgen ein sehr langes, sehr ausführliches Interview mit dem hier schön zurechtlegen, wären wir schon sehr, sehr dankbar. Und dann haben die das Maximale auf den Tisch gelegt, was für die auf den Tisch zu legen war. Und ich kannte so ein bisschen deren Honorarspanne und ich weiß, die waren schon 20% drüber. Da brauche ich mich nicht hinsetzen und zu sagen, ich will aber, dass wir 22% drüber kommen. Das ist Quatsch. Was übrigens schwierig ist, auch das vielleicht noch den Satz, häufig sitzen auf der anderen Seite dieses Verhandlungstisches Menschen, die Gehaltsempfänger sind, die eben keine Honorare kriegen, sondern ein Gehalt und die sich nicht vorstellen können, was von so einem Honorar alles abgeht. Und die denken dann, wartet mal, der kriegt jetzt hier Betrag X, das verdiene ich ja vielleicht in der Woche, warum soll der so viel Geld kriegen? Die nehmen dann sozusagen ihren Satz und rechnen den dann hoch auf den Tag oder so und sagen dann, und das ist es jetzt, was ihr verdient. Aber dann sage ich, guck mal, der Laptop, auf dem du gerade schreibst, wer hat denn den gekauft? Hast du den gekauft aus dem, was du sozusagen brutto verdienst, oder hat den dein Arbeitgeber? Wo kommt denn das Handy her? Wo kommt denn hier der Raum, in dem wir hier gerade sitzen? Wo kommt denn der Tisch her? Also die Abzüge zahlst du übrigens Umsatzsteuer auf das, was du da gerade vorschlägst, und dann gucken sie einen immer an und fangen dann langsam, die Besseren fangen dann an zu rechnen und sehen dann, von dem Betrag, den du da aufrufst, um die Miete zu bezahlen, bleibt, wenn es ganz, 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 ganz gut läuft, bleiben da vielleicht 40%, eher 30% hängen. Und wenn man das so ein bisschen den Leuten auf der anderen Seite erklären kann, sind sie so von der Handlung auch häufig nochmal entspannter.
Dann ist ein bisschen mehr Verständnis da. Jetzt müssen wir eigentlich so einen gedachten Jingle vielleicht gemeinsam singen oder so, weil wir jetzt eigentlich zum Schlusskapitel kommen. Und das macht ja unter drei aus, dass wir das anders geplant hatten. Wir wollten schon zum Schluss auch nochmal über die Landespressekonferenz reden, was wir auch tun. Aber wir werden es jetzt nicht so lange tun, wie vielleicht gedacht. Trotzdem, jetzt bin ich mal der Fragesteller, weil ihr zwei nun beide mit der Landespressekonferenz zu tun habt. Wir haben es eingangs schon gesagt, Andreas, du als Schatzmeister und Sebastian, du als Landesvorsitzender. Vielleicht mal ganz grundsätzlich, weil das zum Beispiel auch vielen nicht so klar ist. Es gibt ja immer so, also wer hier wen einlädt. Also wenn man hört Landespressekonferenz, dann denkt man immer, die Thüringer Landesregierung in dem Fall lädt alle Journalisten und Journalistinnen ein. Aber, und das kannst du gerne mal erklären, es ist ja genau umgedreht.
Es ist nicht immer umgedreht, es ist aber im Fall der Landespressekonferenz umgedreht. Also es gibt im Politikbetrieb sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene gibt es natürlich Pressekonferenzen, zu denen die Parteien oder die Fraktionen einladen, dann sind die einladen und die Landesregierung. Und es gibt aber in allen Bundesländern und auch auf Bundesebene, ist das eben die Bundespressekonferenz, Organisationen von Journalisten, wo es genau andersrum läuft, sondern wo die Journalisten herausgehobene Politiker einladen zu von ihnen gesetzten Themen unter von ihnen bestimmten Bedingungen. Und wir machen das hier in Thüringen eben zum Beispiel so, dass wir einen Jour fix haben mit den Fraktionsvorsitzenden der verschiedenen im Landtag vertretenen Fraktionen. Die kommen immer eine Woche vor Beginn der Plenarsitzung auf unsere Einladung in einen Raum, den uns der Thüringer Landtag zur Verfügung stellt als LPK. Und da werden die dann zu Themen befragt, die nicht die Politikerinnen und Politiker setzen, sondern die wir eben setzen. Und das kann dann eben das Thema der nächsten oder die Themen der nächsten Landtagssitzung sein. Das können aber auch ganz tagesaktuelle Dinge sein, je nachdem, worauf die Kollegen gerade Lust haben.
Ich muss auch sagen, die Landespressekonferenz organisiert sich als Verein, folgt damit eigentlich so dem Vorbild auch der Bundespressekonferenz, die das seit 1949, glaube ich, so macht. Genau, und insofern ist man auch quasi, also wir sind ehrenamtlich als Vorsitzende oder Vorstand quasi für die Landespressekonferenz tätig. Ist aber trotzdem etwas, was sich einfach mit dem Beruf natürlich super kombinieren lässt, weil du auf jeden Fall auch quasi beruflich dann davon profitierst, von diesen ganzen Terminen, die man mit der Landespressekonferenz auch generell hat, oder?
Das stimmt, aber dafür müsste ich nicht Vorsitzender sein, das könnte ich auch als Mitglied einfach so tun. Aber die Landespressekonferenz ist wie in allen anderen Bundesländern eben ein Zusammenschluss, du hast gerade schon gesagt, ein Verein, wo eben die Kollegen organisiert sind, die über Landespolitik in Thüringen berichten. Und die sozusagen damit auch Interessenvertreter sind. Also wir haben auch regelmäßig mal, wenn uns irgendwas nicht passt, an der Art und Weise, wie Medienarbeit gemacht wird, dann thematisieren wir das. Also wir sind so ein Stück weit auch eben die Interessenvertreter der dort organisierten Journalisten beziehungsweise Medien. Und wir versuchen eben immer auch eigene Schwerpunkte sozusagen nochmal zu setzen, um zu zeigen, das hat ja auch was mit Pressefreiheit zu tun. Wir sind übrigens hier auch als Kontrollorgan, wir sind die vierte Gewalt im Staat und auch wir organisieren uns, so wie sich auch andere organisieren, um dort eben Fragen loszuwerden.
Trotzdem, wieso hast du das eigentlich 2022 ans Bein gebunden oder ans Bein binden lassen, den Vorsitz von so einem Verein? Man steckt ja da doch einige Zeit rein.
Man steckt da einige Zeit rein. Wir hatten einen Vorstand damals, der das auch viele Jahre lang gemacht hat, genau wie wir jetzt alles ehrenamtlich, der aber dann auch gesagt hat, es reicht jetzt mal, wird Zeit für einen Generationenwechsel. Und jetzt glaube ich, verrate ich kein Geheimnis, wenn es so ist, dass da war schon klar, das ist mit mehr Arbeit belastet, als wenn man es eben nicht macht. Und ist jetzt nicht so, dass alle ganz laut hier geschrien haben, die da organisiert sind, sie möchten jetzt in den Vorstand.
Du warst der Letzte, der zurückgetreten ist sozusagen. Naja.
Das haben jetzt nicht alle ganz laut geschrien, ich möchte unbedingt jetzt Vorsitzender werden. Aber wir haben den Vorstand damals, jetzt muss ich nachdenken, doch wir haben den Vorstand komplett ausgewechselt. Also der Generationenwechsel ist wirklich geglückt. Und es macht Spaß, so zu arbeiten. Und ich finde, das habe ich damals schon gesagt, die Alternative wäre ja gewesen, da findet sich gar keine. Und da ist die Landespressekonferenz übrigens auch nicht anders als die Sportvereine, die es da draußen gibt, die Karnevalsvereine oder sonst irgendwas. Es ist nicht so ganz einfach mehr, Menschen zu finden, die ihr Gesicht irgendwie vorne hinhalten, die in Verantwortung gehen, die, das weiß Andreas auch, die eben sich die mühsame Arbeit machen, irgendwie durch Finanzunterlagen sich durchzuwühlen oder so. Und dann ist aber immer die Frage, wenn wir es halt nicht machen, dann müssen wir halt diesen Laden einfach abwickeln. Und dafür ist dieser Laden einfach zu wichtig, ist die Landespressekonferenz zu wichtig. Und ich bin dann auch gefragt worden und nachdem ich dann zum dritten Mal gefragt worden bin, habe ich dann irgendwann gesagt, okay.
Du machst es halt. Trotzdem der Vollständigkeit halber für unsere Hörer und Hörerinnen, vielleicht nur kurz in Stichworten, was machst du als Vorsitzender, also was gehört alles mit dazu?
das, was jeder Vereinsvorsitzende im Prinzip macht. Da geht es so ein bisschen darum, den ganzen Laden so im Überblick zu haben. Da geht es natürlich auch um ganz viel formale Dinge. Und bei der Landespressekonferenz kommt eben dazu, dass ich dann die Landespressekonferenzen moderiere, diesen Sure-Fix-Termin, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass ich Einladungen verschicke an Minister zum Beispiel, mit denen wir auch irgendwelche LPK-Veranstaltungen machen oder mit Leuten dann erstmal Termine suche, wo sowas stattfinden kann. Da ist viel Organisationsarbeit sozusagen mit dabei. Und wenn mal wieder Menschen die Pressefreiheit in diesem Freistaat bedrohen, dann bin ich meistens auch derjenige, der nochmal sehr laut, aber nicht für mich, sondern eben für die in der LPK organisierten Kollegen sagt, dass wir uns das so nicht gefallen lassen.
Ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall für das Interview, Sebastian, und wollen natürlich noch deinen letzten Song, den du mitgebracht hast, spielen. Ja, willst du ihn selbst anmoderieren?
Vielen Dank erstmal auch an dieser Stelle, und du darfst ihn anmoderieren.
Ich darf ihn anmoderieren.
Du kannst auch gerne was dazu sagen, warum dieser Song.
Von Sarah Bareilles. Also du kannst es besser
Sarah Bareilles Uncharted. Das passt irgendwie auch zum Journalismus, wo man ja häufig unbekanntes Territorium erstmal kartografieren und bekannt machen muss. Den Song habe ich einfach auch genommen, weil ich habe den in der Vergangenheit sehr viel gehört. Das Album ist rausgekommen, als ich in den USA war für Archivrecherchen zu meiner Dissertation. Und ich weiß, ich habe den, glaube ich, die ganze Zeit, ich glaube, ich war damals 5-6 Wochen im Archiv da drüben, und der lief im Prinzip über die Kopfhörer rauf und runter und rauf und runter, und da habe ich gedacht, passt der gut her, auch wegen Uncharted.